Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, heute mit einem Gespräch über Goethes Elefanten. Mit einer Rezension des neuen Romans von Helmut Krauser und zu Beginn mit Anke Stelling, die 2019 überraschend den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten hat. Jetzt erscheint im Berliner Verbrecherverlag eine Sammlung von Erzählungen und Skizzen, überwiegend aus den Jahren 2004 und 2018, mit Grundlagenforschung. So der Titel, kann man laut Verlag Stellings gesamte literarische Welt entdecken. Die Autorin stellt sich darin Fragen der Art, wer bin ich und wer könnte ich sein? Cornelius Wüllenkämper hat das Buch gelesen.
Anke Stellings Figuren sind Zweifelnde und Verunsicherte. Es sind prekäre Kreative oder gelangweilte Gutverdiener, die ihren Lebensentwurf hinterfragen. Die Grafikerin Simone etwa hat die Umschulung vom Arbeitsamt in die falsche Richtung geführt. Bevor nach und nach alles zu Ende geht, so ist Simone überzeugt, ist sie jetzt mal am Zug im Spiel des Lebens. Sie verbringt die Nacht mit einem Fremden, bringt aus Geltungssucht und Langeweile ein Kind zur Welt und richtet sich schließlich in der biederen Nachbarschaft am Stadtrand ein. Eine vermeintlich glückliche Fügung, so der Titel der Erzählung. Der trübsinnige Christian aus Stellings Geschichte »Bei den Wölfen« pflegt seine kranke Partnerin Gunda und sehnt sich danach, wieder klein zu sein, Eltern zu haben, die für ihn sorgen. Im Ferienhaus mit Freunden würfelt man darum, wer mit wem die Nacht verbringt und diskutiert leidenschaftlich darüber, ob der Terrakottaboden teurer ist als ein neuer Pool. Das Leben ist ungerecht und kompliziert. Entweder leidet man unter der Langeweile konventioneller Wohlstandsbürgerlichkeit oder die Seele wird zerschunden von den Anstrengungen des alternativ kreativen Daseins. So auch in der Erzählung Feldsalat von 2008, die Anke Stellings jetzt erschienenen Erzählband Grundlagenforschung eröffnet.
Das Feld ist abgesteckt, im Text wie im Leben. Wer weiterblättern will, soll das tun. Wer meint, die mittleren Jahre erreichten ihn nicht, hat sich getäuscht. Sie kommen. Sie bestimmen dein Handeln. Sie beherrschen dein Denken. Du bist nicht mehr, wer du mal warst. Warst du jung? Schön für dich. Ich dachte ja, ich sei's nie gewesen, aber ich war's auch, rückblickend. Und jetzt wirst du langsam alt, genauso zwangsläufig, wie ich einstmals jung war. Es gibt eben doch noch das eine oder andere, das wir nicht entscheiden.
Auf Claudia, eine spätgebärende Kreative, die schließlich mit ihrer Hebamme ins Bett geht, und ihren Freund Heiner, einem zumeist abwesenden Tourneekünstler, kommt Anke Stelling in einer 10 Jahre später veröffentlichten Geschichte erneut zurück. Es überrascht nicht, dass auch diese Verbindung vor die Hunde geht, zerrieben zwischen dem Traum von einer gesicherten Existenz und der obsessiven Angst, etwas im Leben zu verpassen. Anke Stelling seziert die spätkapitalistischen Sinnfragen in die Jahre gekommener Berufsjugendlicher gnadenlos. Ihr Klientel kennt die Autorin, die laut Eigenauskunft vor allem über sich und für sich schreibt, aus ihrem eigenen Umfeld in Berlin-Prenzlauer Berg. In dem Drüber und Drunter von Eigen- und Fremderwartung, dem Abwägen zwischen Rebellion gegen oder Rückbesinnung auf die Wurzeln der eigenen Herkunft, hilft nur das Schreiben.
Wenn Claudia schrieb, hing plötzlich alles mit allem zusammen, war genau in diesem Wirrwarr eine gewisse Schönheit zu erkennen. Niemand wusste, wo oben und unten war, und trotzdem ging es irgendwie weiter. Im Text zumindest. Und im Leben. Nach ein paar Stunden am Schreibtisch konnte Claudia sich ihre Joggingschuhe anziehen und loslaufen, konnte Bekannten begegnen und sich deren Fragen stellen, konnte sogar ihren Sohn im Bett und ihre Tochter im Recht lassen, um sich dann erneut an den Schreibtisch zu setzen und nach Zusammenhängen zu fahnden, einfach den Rechner hochfahren und los.
Das Nachdenken über das Verhältnis zwischen Text und Welt, wie etwa in der besonders gelungenen Erzählung »Ranunkeln« von 2018, sind die stärksten Passagen in den vorliegenden 14 Geschichten. Die Autorin betreibt in ihnen die titelgebende »Grundlagenforschung« am eigenen Ich. Stellings Texte liefern präzise Beschreibungen von Seelen und Lebenslagen, weisen aber im literarischen Sinne nie über sich selbst hinaus. Sie erschaffen keine alternativen Welten, sondern transkribieren einen soziologischen Ausschnitt der kruden Realität. In der vorgeblich autobiografischen Erzählung »Die Stelle«, Anke Stellings Spitzname zu Schulzeiten, richtet die Autorin ihren analytischen Blick schließlich auf sich selbst.
Das Ende der Blöcke hat ein Vakuum zurückgelassen. Die Welt verlegt sich auf scheinbare Individualisierung und aufs Geld. Auch ich halte mich hilflos an die Gesetze der Ökonomie. Wem ich meinen Körper zumute, der kriegt seine Auslagen zuverlässig und prompt von mir zurück. Sex ist ein Tauschgeschäft, bei dem es um absolute Ausgewogenheit geht. Ein geringer Kreditrahmen ist verhandelbar, allerdings mag ich es lieber, wenn der andere ins Minus gerät und nicht ich.
Stellings Erzählungen künden in lakonischem Stil von der großen Desillusionierung. Sie entzaubern die Träume der kreativen Lebenskünstler ebenso wie die Glücksvorstellungen gesetzter Bürgerlichkeit. Motive, Figuren, Namen und Handlungselemente, die man bereits aus Stellings Romanen kennt, werden zum Teil nur leicht abgeändert, mehrfach aufgegriffen, wobei die literarische Entwicklung in den 14 Erzählungen von 2014 bis 2019 deutlich ablesbar ist. Wer bin ich und wie soll ich leben? Beim Versuch, diese Grundfragen schreibend zu lösen, wandelt Anke Stelling nicht immer ganz trittfest auf dem schmalen Grat zwischen Kritik und Häme, zwischen Realismus und Überzeichnung, zwischen Zweifel und Wehklage.
Cornelius Wüllenkämper über Anke Stelling, Grundlagenforschung, Verbrecher Verlag Berlin, 191 Seiten, 20 Euro. Kein Krauser ist wie der andere, darauf ist Verlass. Der aktuelle Roman des komponierenden Schriftstellers führt ins liebestoll leidenschaftliche Lateinamerika des frühen 20. Jahrhunderts. Ein pathetisch pralles Unterfangen, das zeigt, Helmut Krauser beherrscht das Schreiben in fast jeder Tonart. Für die Ewigkeit, so heißt der neue Roman, es ist Krausers 17., der neben 10 Erzähl- und Lyrikbänden steht, einer Novelle, etlichen Hörspielen, Bühnenstücken und Libretti. Dabei ist der Wahl-Potsdamer gerade mal Mitte 50. Mehr weiß Jürgen Deppe.
Eigentlich sollte die Welt über jedes neue Buch von Helmut Krauser jubeln, sollte sein Verlag, das Feuilleton und vor allem das Lesepublikum Luftsprünge machen. Was für eine Brillanz, was für eine Eleganz, jedes Mal aufs Neue, was für ein Plot. Eigentümlicherweise tun sie das aber nicht, zumindest nicht das Feuilleton oder das Lesepublikum. Everybody's Darling ist Krauser nicht und literarisch zudem noch vollkommen unkalkulierbar. Ja, da waren im Laufe der Jahre gewichtige Romane wie Melodien, Thanatos oder Ultra Chronos intellektuell hochprozentige Pflastersteine, aber es findet sich in seiner Bibliografie auch eine Gebrauchsanweisung für den FC Bayern München. Dazwischen Bücher, von denen keines dem anderen gleicht, Stilsicherheit, ein Hang zur klassischen Musik und dazu ein ordentlicher Schuss Sex mögen immer dabei sein, mehr Gemeinsamkeiten haben sie aber auch nicht. Und nun? Da kommt der, wie man im Hintergrund hört, komponierende Schriftsteller oder auch schreibende Komponist Helmut Krauser vom Rande der Nacht auf einmal lateinamerikanisch daher, als wäre er ein Stimmenimitator von Gabriel García Márquez oder Mario Vargas Llosa.
Hunger und Hitze, 31 Grad, bereits um 10 Uhr morgens, frisch geweißelte Mauern, wolkenloser Himmel. Das Stadtpalais des Don Vicente Alameda nahe dem Parque Las Heras, Buenos Aires, im Januar 1902. Wir wissen den Tag nicht genau.
Und wir wiederum wissen nicht genau, wer dieses Wir ist, das diese fast schon hanebüchengefühlstrunkene Geschichte erzählt und zwischendurch immer mal wieder den Verlauf oder mindestens einzelne Äußerungen kommentiert. Sicher ist nur die Geschichte selbst und die könnte so auch in jedem Groschenheft stehen. Ein junger Klaviervirtuose aus Leipzig, Jörg Jäger, flieht getarnt als Jorge Jäger zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wir schreiben das Jahr 1902, aus zumindest anfangs noch ungeklärten Gründen nach Uruguay. Dort kommt es infolge einer Liebelei mit dessen Gattin zu einem Duell mit dem Senator Fernando Ortega und daraufhin zu reichlich Ärger mit der Polizei. Jäger muss abermals fliehen, diesmal nach Argentinien. Mittellos wie er ist, erregt in Buenos Aires eine Stellenanzeige sein Interesse.
K. Klavierlehrer für den Unterricht einer höheren Tochter gesucht, steht da.
Man braucht nicht viel Fantasie dazu, auch nicht so schlüpfrige wie Jorge Heger, um zu ahnen, was passiert. Der junge Deutsche bekommt den Job der 17-jährigen Franziska Julieta de González Alameda, die mit einem goldenen Löffel im Mund groß zu werden scheint, das Klavierspielen beizubringen. Dumm nur.
Musikalisches Talent besaß sie leider keines.
Doch das ist quasi von der ersten Sekunde an zweitrangig.
Franziska trat ins Zimmer, ein Mädchen von 17 Jahren, und es war, als ströme sie herbei wie frische Luft oder gleißendes Licht und mit ihr der Duft von Jugend und Übermut. Und sobald Jorge Heger ihrer ansichtig wurde, fühlte er den Keim der Liebe zu ihr. Natürlich war es Begierde. In seinem Alter wusste er beides noch nicht klar zu unterscheiden. Er würde mit ihr fortgehen. Er sah sie und wusste sofort, in der allerersten Sekunde, er würde mit ihr fortgehen, sie freien und lieben und nehmen und heiraten und nahe bei sich haben, bis zum Tod.
Dabei lässt die verwöhnte Göre den bettelarmen Musikus nur allzu deutlich spüren, dass sie sich für etwas Besseres hält.
Nennen Sie mich bitte Cis, wie die Note, hier. Sie zeigt auf ihre Halskette. Da ist mein Kreuz, das mich erhebt. Sehen Sie? Von einem strahlend reinen C einen Halbton hinauf.
Den Deutschen, blond wie kaum sonst wer in der Stadt, bringen Doña Franziskas Koketterien fast um den Verstand.
Es gab alles in allem betrachtet nur eine einzige Lösung, die etwas Trost versprach. Sich Franziska hinzugeben, sie zu nehmen und zu genießen und danach Selbstmord zu begehen.
Als Leser des Jahres 2020 schüttelt man bei solchen Zeilen den Kopf, denkt sich, der Krauser wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben und es irgendwann ironisch sprechen. Doch so viel sei verraten, er wird es nicht. Nein, Krauser treibt das Ganze auf die Spitze, indem er das liebestolle Paar gemeinsam durchbrennen lässt. Am Ende bis nach Rio de Janeiro, wohin sie in bester Thriller-Manier eine ganze Armada von Häschern verfolgt. Dabei ist von Krauser kaum mal etwas mit der feinen Feder, die ihn sonst auszeichnet, zart skizziert oder auch nur angedeutet. Nein, hier ist das meiste mit dem breiten Pinsel dick aufgetragen. Und Krauser schafft es, dass man Gefallen daran findet. Das ist wie Kostümkino, dem man eigentlich normalerweise eher das Arthouse vorziehen würde. Lässt man sich aber mal drauf ein, dann ist es mitreißend, zu Tränen rührend und irgendwie auch lehrreich über das, was man gemeinhin Liebe nennt. Und warum macht der Krauser sowas? Weil er es kann. Und da ist er ganz der Konzertpianist, der zwischendurch mal einen Ragtime anschlägt. Warum? Genau, aus purem Spaß an der Freude. Denn auch diese argentinische Operette muss man erstmal so brillant beherrschen wie Helmut Krauser.
Sagt Jürgen Deppe über Helmut Krauser für die Ewigkeit, Berlin Verlag, 192 Seiten, 20 €. Und abschließend kommen wir zu einer kleinen Neuerscheinung, die man zum Genre der bibliophilen Schnurre zählen kann. Wir kommen zu Goethes Elefanten, so der Titel einer Novität aus der Inselbücherei, geschrieben von Oliver Matuschek, der vor allem durch seine Stefan-Zweig-Biografie Drei Leben bekannt geworden ist und nun beschreibt, wie im 18. Jahrhundert das Fremde nach Deutschland gekommen ist in Form eines indischen Elefanten. Ich habe vor der Sendung mit Oliver Matuschek gesprochen und ihn eingangs gefragt, was begeisterte Goethe, den Dichter, Reisenden, Steinesammler und Naturforscher an Elefanten?
Ja, der Elefant kam in sein Leben das erste Mal richtig 1784. Da hatte Goethe im Frühjahr den Zwischenkieferknochen beim Menschen entdeckt. Das ist der Knochen, der im Oberkiefer die Schneidezähne trägt. Und nun wird man sich sagen, den kann man ja eigentlich nicht entdecken, denn der ist ja offensichtlich da. Was Goethe entdeckt hat, war nicht der Knochen selbst, sondern Nähte, die diesen Knochen von der Umgebung abgrenzen. Und das Besondere daran war, dass man bis dahin gedacht hat, beim Menschen sei das nicht so, sei das also ein großer Knochen. Und bei den Säugetieren, bei den übrigen Säugetieren, bei vielen konnte man das schon nachweisen, dass die so einen Einzelknochen hatten. Da war das ganz offensichtlich erkennbar. Und das Besondere daran war nun, wenn der Mensch auch diesen einzelnen Knochen hat, dass dann die Entwicklungsgeschichte tatsächlich eine andere war. Also dass man feststellen konnte, der Mensch hat offenbar nicht eine eigene Linie der Entwicklung gehabt, sondern der ist viel enger mit den übrigen Säugetieren verwandt, als man das bis dahin dachte. Und das hatte schon einige Sprengkraft und Goethe hat ja mit sehr viel Ehrgeiz diese Untersuchung vorangetrieben und versucht dann bei möglichst vielen Tieren, bei denen man bis dahin sich nicht sicher war oder das noch nicht entdeckt hatte, das herauszufinden, also fast buchstäblich von der Maus bis zum Elefanten. Und ja, an Elefanten war er dann besonders interessiert, diese riesigen Schädel, das herauszufinden und hat dann eben versucht, sich Elefantenschädel zu beschaffen, was natürlich, wenn man in Weimar wohnt, auch nicht ganz einfach war in dieser Zeit.
Und er hat dennoch so eine Kiste bekommen, eine Kiste mit einem Elefantenschädel. Oliver Matuschek, Ihr Buch über Goethes Elefanten kommt mit zahlreichen Abbildungen, mit Federzeichnungen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, mit Fotografien beispielsweise von einem präparierten Elefantenskelett. Ihre Auswahlbibliografie umfasst zudem Kuriosa wie Peter Kampers kurze Nachricht von der Zergliederung verschiedener Orang-Utans von 1784. Da Sie so umfassend recherchiert haben, was lernen wir von Goethes Elefanten über sein schriftstellerisches Werk?
Die Weimarer Ausgabe seiner Werke umfasst 130 Bände. Ein Großteil davon sind mit Briefen gefüllt, aber der Rest eben auch mit literarischen Schriften und eben auch mit Literatur zu den Naturwissenschaften, die sich ja damals gerade erst richtig entwickelten, herausbildeten, und ein nicht ganz geringer Teil ist von Goethe eben auch bearbeitet worden. Man kennt ja wahrscheinlich seine Farbenlehre, das ist vielleicht der bekannteste Bereich der Naturwissenschaften, mit denen er sich beschäftigt hat, aber eben auch mit Forschungen zur Gestalt der Pflanzen und eben auch zur Anatomie in diesem Fall jetzt und dann eben im Speziellen zu der Frage dieses kleinen Knochens oder je nachdem welches Tier oder ob man den Menschen untersucht, kleinen oder beim Elefanten natürlich auch sehr großen Knochens. Man lernt also über seine Literatur, dass er da noch ganz andere Gebiete eigentlich auch betreten hat und dass er auch auf diesem Gebiet sehr belesen war. Sie haben ja gerade eben ein Buch erwähnt aus dem Jahr 1784. Das war damals also wirklich die alleraktuellste Literatur und er hat auch versucht, sich vieles zu beschaffen an aktuellen Dingen. Es hat nicht immer funktioniert. Ihm ist zum Beispiel nicht aufgefallen, dass tatsächlich ein französischer Kollege schon einige Jahre vorher dieselbe Entdeckung gemacht hat.
Verbunden waren, Sie haben es bereits erwähnt, die Elefantenzergliederung Goethes mit seinen wissenschaftlichen Untersuchungen zum Zwischenkieferknochen Os intermaxillare, weshalb dieses kleine Buch in jede Privatbibliothek hiesiger Zahnärzte und Kieferorthopädinnen gehört. Wie ist Goethes Entdeckung damals aufgenommen worden?
Ja, eigentlich gar nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Also er hat einen Bericht verfasst über diese Entdeckung und der ist sehr aufwendig illustriert worden. Er hat überhaupt sehr viele Aufzeichnungen dazu gemacht, auch Skizzen zu den verschiedenen Knochen, zu den Schädelformen. Also wirklich sehr intensiv sich da mit beschäftigt und hat nun also eben doch eine Entdeckung gemacht, die einige Sprengkraft hatte sozusagen. Wenn man immer sagt, die Geschichte musste neu geschrieben werden. In diesem Fall war es ja tatsächlich so, dass die Entwicklungsgeschichte ganz neu überdacht werden musste, des Menschen zumindest. Und er hat das dann gar nicht veröffentlichen wollen zuerst, sondern er hat das erst einmal an Fachleute geschickt, die in dieser Zeit an ganz besondere Kapazitäten auf diesem Gebiet waren. Zum Beispiel an den von Ihnen eben erwähnten Peter Kamper in den Niederlanden. Das war eine Autorität auf dem Gebiet. Der selbst hatte auch zum Beispiel schon einen Elefanten seziert. Der Mann wusste also Bescheid und dem hat er das zugeschickt. Und der ist auf diese Entdeckung beim Menschen überhaupt nicht eingegangen, was Goethe erst viel später erfahren hat auf Umwegen und was ihn unglaublich enttäuscht haben muss. Genauso ging es ihm bei vielen anderen, damals sehr wichtigen Anatomen. Die haben alle gesagt, nein, das kann nicht sein, wir haben diesen Knochen vorher nicht gefunden und was sie da gesehen haben, das sind Hirngespinste, das kann nicht sein. Also es konnte nicht sein, was nicht sein darf aus deren Sicht. Und Goethe war wirklich enttäuscht, vielleicht auch beleidigt sogar darüber. Er hat sich dann auf diesem Gebiet auch erstmal gar nicht mehr geäußert, hat sich sehr zurückgezogen und tatsächlich sind die Ergebnisse dieser Forschung fast 40 Jahre, nachdem er die Entdeckung gemacht hat, veröffentlicht worden.
Das sagt Oliver Matuschek, mit dem ich gesprochen habe, über sein reich bebildertes Buch Goethes Elefanten, das eben nicht nur von Elefanten erzählt und erschienen ist in der Inselbücherei Berlin, 112 Seiten, 14 Euro. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell, auch dort mit Tieren, darin unter anderem soziale Säugetiere. Schon vor 75 Millionen Jahren waren Einzelgänger out. So ist es angekündigt, als hätte sich das heute nicht komplett geändert, sagt der einsame Leser. Die Moderation hat gleich Ralf Krauter und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Dresen.